3:0 verliert der VfL Wolfsburg bei RB Leipzig und ist damit dann auch wirklich im Abstiegskampf angekommen. Wir blicken zurück auf das vergangene Wochenende, blicken voraus auf das Spiel gegen den VfL Bochum und haben ein Interview mit Katrin Hendrich. Das alles jetzt im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Dennis Lindner.
Moin und herzlich willkommen im Wölferadio. Ich freue mich, euch mal wieder hier begrüßen zu dürfen, auch wenn die aktuelle Situation jetzt nicht ganz so nach Freude strahlt. Wir reden ein bisschen über das, was so in den letzten Wochen passiert ist, konzentrieren uns natürlich auf das Spiel in Leipzig, aber auch den Ausblick auf das Spiel, das wirklich wichtige Spiel gegen den VfL aus Bochum. Erstmal blicken wir nochmal kurz zurück, was eigentlich jetzt so passiert ist. Wir hatten letzte Woche schon die Spezialsendung mit Lenny über den Abschied von Marcel Schäfer. So viel ist dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Aber wie das so ist, man sagt ja, es ist alles gesagt worden, aber nicht von jedem. Deswegen, hier bin ich und kann euch noch ein bisschen was erzählen. Ich glaube, es hat uns alle sehr, sehr geschockt, was da passiert ist, dass Marcel Schäfer jetzt Hals über Kopf den Verein verlässt, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, das werden wir nie so offiziell herausfinden. Es ist aber eine Enttäuschung, die sich breit macht, die in der aktuellen Situation sich katastrophal schlecht anfühlt. Und ja, mit dieser Aussicht auf das Spiel. Ich möchte noch kurz noch mal was anderes fällt mir dazu ein, das hatte ich vergessen. Wir sind alle wahnsinnig enttäuscht, dass Marcel Schäfer den Verein verlässt, weil Marcel Schäfer, glaube ich, uns allen wahnsinnig viel bedeutet hat. Die Personalie von ihm, die Art und Weise, wie er diesen Verein repräsentiert hat, war über die letzten Jahre herausragend und sehr, sehr gut. Und auch wenn wir mit der aktuellen Situation und Entscheidung bestimmt nicht alle zufrieden sind, und ich glaube, das dürfen wir auch sein, möchte ich hier einfach mal dazu aufrufen, sollte jemand jetzt das Gefühl haben, ihn oder irgendwen aus seinem Umfeld bedrohen zu müssen, dann habt ihr leider nicht alle Latten am Zaun. Das möchte ich mal vorne wegnehmen. So, man kann sauer sein, man kann enttäuscht sein, man kann auch mal einen Banner aufheben, aber es gibt auch Grenzen und ich finde, wir beim VfL haben das eigentlich immer ganz gut hingekriegt, sowas im Rahmen zu halten. Selbst ein Max Kruse haben wir auf eine Art verabschiedet, die jetzt nicht bösartig war. Es kann nicht sein, dass wir Marcel Schäfer schlechter verabschieden als Max Kruse. Das geht einfach nicht. Deswegen lasst uns zusammenreißen. Es tut weh. Abschied ist manchmal so. Ich würde mir halt wirklich wünschen, Marcel Schäfer jetzt erstmal eine Zeit lang bei keinem anderen Verein zu sehen. Ich fürchte aber, das wird sich sehr, sehr schnell ändern. Und wie es der Zufall will, sind wir damit beim letztwöchigen Gegner bei Rasenballsport Leipzig. Das Spiel stand demzufolge unter einem echt recht chaotischen Licht, auch wenn das Wetter sehr, sehr schön war. Es waren um die 2000 Wolfsburger vor Ort in Leipzig und haben sich das angeguckt. Also die hatten auf jeden Fall eine schöne Reise, wenn nicht dieser Fußball wäre. Der VfL hat eine relativ, sagen wir, torungefährliche Startaufstellung gewählt. Es waren Die großen Torschützen, die teuren Transfers, standen nicht auf dem Rasen. Das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Also es wirkte schon ein bisschen vorsichtig. Aber man kann es auch verstehen, Leipzig ist halt die Mannschaft, die müssen das Spiel die gehen davon aus, dass sie dieses Spiel gewinnen. Die gehen mit einer anderen Einstellung rein. Und in der aktuellen Situation muss man als VfL erstmal zusehen, Schadensbegrenzung zu betreiben. Ich war auf dem Weg Ich hatte das große Glück, das Spiel live kommentieren zu können fürs Wölferadio oder Wölferadio Arena Live, wie es ja offiziell heißt. Bin auf dem Weg dahin, am AOK-Stadion vorbeizukommen, wo unsere U19 gerade gespielt hat. Und die hat den Liga-Konkurrenten aus Rostock mit 9:0 weggefiedelt. Jenan Pičinović hat 6 Tore gemacht an dem Tag. Und da dachte ich, das kann ja eigentlich nur ein gutes Zeichen sein. Gut war es dann am Ende nicht. Die Großen haben sich haben sich da nicht ganz anstecken lassen. Wie gesagt, die Aufstellung war ein bisschen defensiver, als man es erwartet hat. Von dem Personal her ist es aber eine Standardaufstellung gewesen. Was ich erwähnenswert finde, ist, dass Kilian Fischer seine Saisonpremiere in der Startaufstellung gefeiert hat. Der hat bisher nur 2 Einwechslungen hinter sich gehabt und da wurden beide Spiele gewonnen. Da könnte man ja meinen, da beginnt eine Serie, aber während man das noch denkt, ist die Serie wieder vorbei. Leipzig gewinnt nun, wie gesagt, durch mit 3:0 durch Tore von Olmo, Dani Olmo, Šeško und Openda in der 82. Minute. Gerade bei den Toren von Dani Olmo und Luke Openda muss man sagen, mein lieber Schwan, war das schlecht verteidigt. Da steht dann jeweils, also erstmal ist es gruppentaktisch nicht sehr, sehr gut verteidigt. Da steht ein Offensiver alleine gegen einen Innenverteidiger, Mann an Mann. Da hat der Stürmer immer Vorteile. Das hat man da auch gesehen. Und wenn sich dann der Verteidiger auch noch so, ja, dumm anstellt, man kann es leider nicht anders sagen. Also ich würde es gern schön reden oder sagen, dass er da irgendwie Packing-Wert von 0,5 hat und deswegen passiert das. Aber nee, das ist einfach dumm angestellt. Der Stürmer dreht sich dann sehr schön in einer Bewegung jeweils um unseren Verteidiger, hat freie Bahn zum Tor und verwandelt ihn. Und das ist sehr, sehr schade, weil man sich so um ganz, ganz viel Arbeit gebracht hat. Das Tor durch Šeško war ein relativ guter Konter. Da muss ich aber sagen, da bin ich auch ein bisschen mitschuldig. Ich habe im Kommentar, also wenn es hochkommt, wenn es wirklich hochkommt, 2 Minuten vorher gesagt, dass ich jetzt gerade das Gefühl habe, es ist eine entscheidende Phase, in die wir gehen. Und jetzt könnte es sein, dass das Spiel kippt. Es waren gerade die Wechsel, Swanberg, Maier und Mähle wurden eingewechselt. Und ich dachte, und das fühlte sich auch kurz so an, dass jetzt was passieren könnte. Aber ja, in dem Moment, in dem man das dachte, war es dann auch vorbei. Ja, der VfL kassiert das 2:0. Und danach war eigentlich klar, dass die Messe gelesen ist. Wenn man so ein bisschen in die Statistiken guckt, dann war das gar nicht so schlimm, wie ein 0:3 klingt. Das muss man auch sagen. Die Mannschaft hat gut, also hat versucht, gegenzuhalten. Gut mitgespielt will ich nicht sagen, weil das stimmt halt einfach nicht. Da fehlte es an einigen Ecken und Enden. Aber trotzdem, es war ein okayer Auftritt, wenn man das Ergebnis weglässt. Also nach den Expected Goals, wenn man da mal drauf guckt, hat Leipzig doppelt so viele Tore geschossen, wie sie sollten. Und der VfL hat halt ein halbes Tor zu wenig geschossen. Also in Summe spricht alles für den Leipziger Sieg. Da kann man auch nichts dran deuteln. Ja, es sind diese Spiele, die aktuell wehtun. Das muss man so sagen. Das sind Spiele, die lassen die Aussichten so ein bisschen trüben. Und wir dürfen nicht vergessen, jetzt sind es dann nur noch 2 Punkte bis auf den Relegationsplatz. Und auf diesem Relegationsplatz steht aktuell auch ein Gegner, der uns noch begegnen wird. Und das ist alles, also es spitzt sich alles ein bisschen zu gerade. Auf dem Relegationsplatz steht der erste FSV Mainz 05, der zusammen mit Josh Gilavogi am letzten Spieltag Gast in der Volkswagen Arena ist. Ich hoffe ein bisschen drauf, dass zu diesem Zeitpunkt die Sache Abstieg abgehakt ist, dass wir das ganz entspannt angehen können und ja, wir vielleicht mit Josh ein bisschen doppelten Klassenerhalt feiern können. Schauen wir mal, dann sehen wir mal. Wie gesagt, ich möchte noch mal kurz sagen, dass ich mir Kilian Fischer in dem Spiel auch relativ gut gefallen hat, in einer überschaubaren Leistung der gesamten Mannschaft. Es ist schade, es ist ein bisschen, auch echt ein bisschen traurig, dass es zu diesem Zeitpunkt jetzt dann doch wieder so eng werden muss. Und was ich vorhin vergessen habe, kann ich denn hier jetzt noch kurz einbauen. Herzlichen Glückwunsch an Bayer Leverkusen. Die haben nämlich das mit dem Abstiegskampf relativ lange hinter sich gelassen, sind noch immer ungeschlagen, spielen eine fantastische Saison und haben sich dann jetzt mit dem Sieg gegen Werder Bremen zum Meister gekrönt. Und als Wolfsburg-Fan kriegt man da so ein bisschen Gänsehaut, trotz unserer gerade prekären Situation. Aber ein hoher Sieg gegen Werder Bremen, um damit deutscher Meister zu werden, das hatten wir schon mal. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Bilder von den Leverkusenern, gerade auch mit den grünen Bengalos, die ihnen ja von den Werder Bremen-Fans ein bisschen untergejubelt wurden, ja, da werden schon Erinnerungen wach und demzufolge ist es auch gleich, ich sag mal, doppelt unangenehm, jetzt auf die Tabelle zu gucken und unseren VfL zu suchen, weil man muss schon ein bisschen scrollen, um den Weg von Leverkusen nach Wolfsburg zu finden. Aber das hilft ja jetzt nichts.
Wir machen weiter.
Hinter der Rückennummer.
Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Nummer 9 vom April 2024. Und heute habe ich die große Freude, mal wieder eine Spielerin zu Gast zu haben, nämlich eine mittlerweile seit 2020 in Diensten des VfL spielende Innenverteidigerin, und zwar unsere Nummer 4. Ich begrüße ganz herzlich Katrin Kathi Henrich. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne und vor allen Dingen vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich sag's gleich vorweg, du bist geboren am 6. April 92, das heißt, jetzt gerade Geburtstag gehabt. Insofern herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite nochmal nachträglich zu deinem Geburtstag. Alles, alles Gute wünsche ich dir.
Vielen Dank.
Ich hoffe und denke, du hattest einen ziemlich schönen Geburtstag, denn ihr habt genau am Vorabend deines Geburtstags ein Wahnsinnsspiel abgeliefert mit der Nationalmannschaft. Wir kommen darauf später noch, aber wie war dieser Abend für dich, das 3:2 gegen Österreich?
Ja, also erstmal schön, dass wir gewonnen haben. Dann ist es natürlich immer ein besseres Gefühl. Wir haben den Sieg dann auch ein bisschen gefeiert und sind dann auch mit dem Bus zurück ins Hotel gefahren. Und dann wurde es immer später. Und dann irgendwann habe ich gesehen, okay, wir werden um Mitternacht noch im Bus sitzen. Und dann wurde das Happy Birthday dann auch angestimmt. Ja, und haben die Mitspielerinnen mir gratuliert. Es war ein bisschen ungewöhnlich, weil ich eigentlich die letzten, 5, 6 Jahre immer mit Poppy zusammen bei der Nationalmannschaft Geburtstag gefeiert habe. Diesmal war sie leider nicht dabei. Aber wir haben uns trotzdem angerufen und ich hatte auf jeden Fall einen schönen Abend. Wir hatten dann noch gemeinsames Essen. Es gab noch einen leckeren Mad Eagle als Überraschung, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und dann haben wir noch ein bisschen zusammengesessen und war auf jeden Fall ein schöner Geburtstag.
Okay, also leckerer Mad Eagle, da muss ich gleich drauf einsteigen, weil das ist natürlich fantastisch. Den erwartet man ehrlich gesagt nicht bei der Frauennationalmannschaft. Ist das so ein Insider-Gag oder ist das einfach tatsächlich was, was ihr euch mal gönnt, wenn es mal egal ist und der Sieg gefeiert werden muss?
Ja, wir nicht, aber ich glaube, ich bin so ziemlich die Einzige, die gerne Mad isst. Ich höre das aber auch öfters, dass das eher ungewöhnlich ist oder dass die Leute recht überrascht sind. Ich habe aber auch im Nachhinein gehört, dass das Horst Rubel tatsächlich den für mich angeblich bestellt hat, habe danach aber erfahren, dass er selber Mad Eagle über alles liebt und von daher, nein, also ich habe mich sehr gefreut, es ist was, das habe ich irgendwie schon immer, ich esse sehr gerne rohes Hackfleisch,
okay, super.
Ich weiß, für viele sehr unverständlich, aber es ist einfach so und deswegen war das für mich auf jeden Fall auch ein schönes Geschenk.
Ja, sehr schön, also eine super Geschichte, bringt uns auch wahrscheinlich gleich in das Gebiet, aus dem du stammst. Du bist nämlich in diesem April 92 geboren, aber eben so wie ich dachte natürlich deutsche Nationalspielerin in Deutschland, nein, du bist geboren im grenznahen Eupen auf belgischem Gebiet. Und hast dort dann auch gelebt und deine Kindheit verbracht? Oder wie war das? Erzähl mal bitte.
Ja, genau. Also ich bin in Eupen geboren und habe dann da auch 17 Jahre gelebt, bis ich dann nach Deutschland gewechselt bin. Also erstmal dann auch den Verein gewechselt habe und dann natürlich auch die Schule gewechselt habe, nach Leverkusen gegangen bin. Aber meine Mutter ist Belgierin, mein Vater ist Deutscher. Deswegen habe ich auch beide Staatsangehörigkeiten. Und musste mich irgendwann dann auch entscheiden. Also gerade in den Jugendmannschaften hatte ich häufiger dann auch mal eine Einladung der belgischen Nationalmannschaft. Aber ich habe dann damals immer schon zu meinen Eltern gesagt, nein, ich möchte unbedingt für Deutschland spielen. Glaube ich auch dem ein bisschen geschuldet, weil ich die deutsche Nationalmannschaft auch aus dem Fernsehen kannte. Und das war in Belgien damals noch nicht so populär. Von daher war das immer mein Ziel. Und ich würde sagen, dass ich es bis heute auch nicht bereut habe, dass ich jetzt dann auch für Deutschland spielen darf.
Ja, du hast in einem Interview tatsächlich mal irgendwie gesagt, dass es sogar so einen Freundschaftsbucheintrag schon von dir gab, ist recht früh, der genau das erwähnt hat.
Ja, genau. Also da stand, was möchtest du mal werden? Und da habe ich immer geschrieben, deutsche Frauenfußball-Nationalspielerin. Und umso schöner, dass der Traum dann irgendwann auch in Erfüllung gegangen ist.
Ja, und wie doll, da kommen wir noch zu, denn ich will dem gar nicht vorgreifen, möchte ganz gerne noch ein bisschen in deiner Heimat bleiben, in Belgien, in Eupen. Du sagst, bis du 17 warst, also dann bist du quasi zu Teutonia Weiden, wenn ich das richtig sehe, gegangen bist, bist du in Eupen gewesen, hast da gewohnt, bist da zur Schule gegangen. Wie viel Belgien ist denn noch in dir?
Noch sehr viel, also meine ganze Familie lebt noch in Belgien, bis auf meine Schwester. Also ich habe 4 Geschwister, 3 Brüder, eine Schwester und alle anderen leben halt nach wie vor in Belgien. Und ich habe auch noch meine Schulfreunde von damals, zu denen ich auch heute noch Kontakt habe. Und mir ist es einfach immer wichtig, da immer noch die Verbindung zu halten. Und eigentlich auch an freien Tagen versuche ich so häufig, wie es geht, eben auch nochmal hinzufahren. Von daher ist es schon noch ein großer Teil von mir und wird es auch immer bleiben.
Ja, sehr cool. Ja gut. Ja. Und Thema Sprachen ist ja in Belgien ganz, ganz entscheidend. Also Französisch, Wallonisch und Deutsch. Das ist, Eupen ist die Zentrale auch der deutschsprachigen Gemeinde in Belgien. Ist bei euch auch was anderes gesprochen worden zu Hause? Habt ihr Belgisch gesprochen oder Französisch oder wie ist das?
Genau, also bei mir zu Hause haben wir überwiegend Deutsch gesprochen, aber in der Schule zum Beispiel sowohl Französisch als auch Deutsch. Also da hatten wir Lehrer, die dann teilweise nur Französisch sprachen, und dann konnte es halt auch passieren, dass du gewisse Fächer dann eben auch auf Französisch oder dann auf Deutsch hattest. Ich hatte Mathe jetzt beispielsweise einfach auf Französisch, weil meine Lehrerin auch kein Deutsch sprach. Also man ist schon zweisprachig vor allen Dingen aufgewachsen, und ja, die Drittsprache ist, also sagt es Wallonisch, das, bei uns heißt es Flämisch. Mhm. Genau. Und das habe ich dann ein bisschen noch in der Schule auch gelernt. Es ist alles so ein bisschen gemischt. Also im Supermarkt entweder ja, sprechen die Leute Französisch oder Deutsch überwiegend in meiner Region. Flämisch ist eher dann so ein bisschen ins Landesinnere, aber es ist, wie gesagt, alles so ein bisschen, von allem ein bisschen. Ja, aber ich bin ganz froh, und vor allen Dingen jetzt auch, weil wir jetzt ja auch viele Holländer in der Mannschaft haben, und da versuche ich auch ein bisschen mein Flämisch, weil es dann doch mit dem Holländischen sehr ähnlich ist, immer nochmal aufzufrischen. Mhm. Und ja, glaube ich, ist es ganz cool, wenn man dann mehrere Sprachen sprechen kann.
Ja, na klar. Ich meine, das ist überall cool, aber besonders natürlich tatsächlich im Fußball. Ich habe das oft gehabt in den letzten Gesprächen auch, dass es natürlich ein totaler Reiz ist im Profifußball, dass man eben mit so vielen verschiedenen Kulturen und auch Sprachen und so in Kontakt kommt. Und zwar in engen Kontakt. Also Hotelzimmer zusammen, auf Reisen zusammen ist, dann diese Emotionen auch zusammen erlebt. Und da die Sprachen, also du, das heißt, du bist dann dreisprachig in dem Fall wahrscheinlich. Oder sogar Englisch kommt noch dazu, dann wahrscheinlich.
Ja, also ich würde, also Deutsch, klar, das ist meine Muttersprache. Genau. Französisch muss ich auch sagen, also ich mache jetzt gerade bei Babbel nochmal so einen Auffrischungskurs, um einfach, ja, nochmal auch drin zu bleiben. Aber es ist schon auch so bei einer Sprache, man muss, das ist einfach reine Übungssache, ne? Ich bin ja jetzt dann seit einigen Jahren schon nicht mehr zu Hause, und wenn du es dann nicht mehr tagtäglich sprichst, dann verlierst du es nicht ganz, aber du musst halt auch wieder reinkommen. Mhm. Jetzt mit dem Französischen, Lisa Schmitz war ja zum Beispiel auch in Frankreich, versuchen wir manchmal dann auch noch ein bisschen Französisch zu sprechen, dass das einfach nicht ganz verloren geht. Ja. Genau, aber ja, insgesamt macht mir das schon sehr viel Spaß. Ich wollte damals auch Dolmetscherin werden. Was mich damals aber abgeschreckt hatte, war der Auslandsaufenthalt, wobei ich ja theoretisch jetzt auch im Ausland bin, aber genau, deswegen habe ich mich damals dagegen entschieden, aber grundsätzlich, ja, spreche ich gerne verschiedene Sprachen und bin auch dann immer recht interessiert, noch neu dazu zu lernen.
Ja, sehr schön. Gibt ja auch noch ein großes Thema, was später noch kommt, wo das mit den Sprachen vielleicht auch noch eine Rolle spielt, aber da komme ich später noch drauf. Also wir sind jetzt in Eupen, du bist dort geboren, wirst dort groß, hast 4 Geschwister, 3 Brüder, die alle 3 Fußball spielen, wie du mal erzählt hast, und noch eine Schwester. Die anderen Brüder sind nicht beim Fußball geblieben, glaube ich, bis auf einen habe ich irgendwie in einem Interview von dir gehört. Aber ein Bruder von dir zum Beispiel ist Radiomoderator und Comedian in Belgien und auch in Deutschland unterwegs, wenn ich das richtig verstanden habe. Sind das so Wurzeln, die du auch hast? Das heißt, das Rheinische, ich meine, ihr seid ja wirklich, da ist ja dieses Rheinische Gebiet, ist da ja diese Frohnatur-Geschichte, die man von da immer hört und so. Hat das bei euch eine Rolle gespielt? Wurde bei euch viel erzählt? Gibt es bei euch viel, ja, viel Frohes einfach in der Familie auch?
Also ich muss immer sagen, vor allen Dingen, wenn ich so bei Familienfeiern bin, bin ich eigentlich eher die Ruhige und höre meinen Brüdern eigentlich nur beim Reden zu. Und weil es immer,
daher kommt das.
Ja, also es ist wirklich immer sehr amüsant, aber was auch witzig ist, weil eigentlich meine anderen Geschwister alle, genau wie ich eigentlich, würde ich jetzt sagen, gar nicht so dieses Rampenlicht mögen oder wir stehen gar nicht so gerne im Mittelpunkt. Und bei meinem Bruder, der eben ja den anderen Weg eingeschlagen ist, ist es ein bisschen anders. Der hat das total gerne, der steht gerne auf der Bühne, macht jetzt auch noch zusätzlich Stand-up-Comedy. Und ja, er ist da irgendwie ein bisschen gegensätzlich. Aber wie gesagt, für uns ist es cool, oder für mich vor allen Dingen, ich höre gerne zu und habe immer was zu lachen.
Okay, sehr schön. Also das heißt also eigentlich bei euch eher so die ruhige Fraktion, aber es gibt eben dann natürlich auch den einen, der das dann eben doch anders macht.
Genau.
Dein Bruder, ja. Markus in diesem Zusammenhang.
Genau.
Okay. Und dann gibt es irgendwann Schulzeit und dann gibt es den Wechsel zu Teutonia Weiden in deiner fußballerischen Karriere. Hatte der damit zu tun, dass die dich haben wollten, oder wolltest du nach Deutschland rüber wechseln, um fußballerisch dich weiterzuentwickeln, oder wie kam es dazu, dass du da dann hin bist und ja offensichtlich dann auch von Eupen weg nach Köln wahrscheinlich, nehme ich an, oder wo bist du hin?
Genau, also ich hatte irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, bei den Jungs zu spielen. Man muss ja dann irgendwann sich auch entscheiden, beziehungsweise dann halt eben in eine Mädchenmannschaft wechseln. Und bei mir war dann die Möglichkeit, entweder zu Starnach Lüttich zu wechseln. Das war ja eine recht gute Mannschaft schon in der Nähe, oder dann eben zu Teutonia Weiden. Und ich hatte oder habe sie immer noch, eine Halbcousine, die damals halt auch bei Teutonia Weiden gespielt hat. Und die hat dann einfach mal gesagt, ja, komm einfach mal mit, schau dir es einfach mal an. Und ich bin dann eben da mit hingefahren, habe ein Probetraining gemacht, und dann hat es mir von Anfang an sehr gut gefallen. Und deswegen bin ich halt dann da gelandet und war dann sozusagen auf deutscher Seite und dann ja, kam alles so nach und nach. Und genau mit 17 bin ich dann von Weiden dann nach Leverkusen gewechselt. Ich war damals schwerer verletzt, also war es eigentlich auch dann unüblich oder umso glücklicher, dass Leverkusen trotzdem damals dann vielleicht auch schon daran geglaubt hat, dass ich wieder gesund werde und habe dann eigentlich in meiner Verletzungszeit das Angebot bekommen aus Leverkusen und habe mich dann auch recht schnell dafür entschieden und bin dann eben auch nach Leverkusen gewechselt mit Wohnungswechsel und eben auch dem Schulwechsel dann.
Okay, genau. Und Leverkusen hat zu der Zeit dann noch in der zweiten Bundesliga gespielt.
Genau.
Und da seid ihr dann aber gleich in eurem ersten Jahr Meister geworden und in die erste Bundesliga aufgestiegen.
Ja, genau. Also besser hätte es irgendwie nicht laufen können. Genau. Also das war natürlich dann von Anfang an das Ziel und Leverkusen wollte damals auch unbedingt dann aufsteigen und wir hatten wirklich auch eine mega coole Mannschaft. Also ja, vor allen Dingen da habe ich echt noch sehr viele Freundinnen, mit denen ich heute noch Kontakt habe, unter anderem dann auch Lisa Schmidt. Sie war auch damals dann mit in der Mannschaft dabei oder auch Turit Knag, wobei sie kam dann noch später, aber die jetzt auch hier noch gespielt haben und es war einfach eine wunderschöne Zeit und ich bin auch sehr dankbar, weil ich dann eben auch die Möglichkeit hatte, im Teilinternat dann auch Schule und Fußball unter einen Hut zu bringen und ja, in der ersten Liga waren wir vielleicht nicht immer ganz so erfolgreich, wir haben immer gegen den Abstieg gespielt, aber haben es dann irgendwie doch immer noch geschafft, in der Liga zu bleiben. Ich war dann 5 Jahre da und wie gesagt, es war eine wunderschöne Zeit.
Ja. Und Leverkusen, wie könnte ich das jetzt unerwähnt lassen? Natürlich jetzt am vergangenen Wochenende vorzeitig Meister geworden. Die erste Meisterschaft mit Xavi Alonso und dieser Wahnsinnsmannschaft. Und du sagst, du hast da noch viele Freunde auch da vor Ort. Ist da was rübergeschwappt oder hat man da mitgefeiert? Oder warst du vielleicht sogar am Telefon mit denen oder keine Ahnung, wie war das?
Ja, am Telefon nicht, aber ich hab das Spiel vor dem Fernseher auf jeden Fall verfolgt und natürlich auch die Daumen gedrückt. Irgendwie ja, hat man dann natürlich noch eine große Sympathie und man freut sich für jeden, der einfach auch noch im Verein ist. Und generell, also finde ich, hat Leverkusen natürlich oder spielt immer noch eine überragende Saison und da passt einfach dieses Jahr alles. Und wurde jetzt auch mal Zeit, dass Bayern auch mal abgelöst wird. Von daher, ja, habe ich mich, wie gesagt, sehr gefreut und hoffe, dass es natürlich da auch so weitergehen wird.
Ja, na gut, die haben ja nun die Möglichkeiten, noch 2 weitere Titel dann jetzt in diesem Jahr zu holen mit dem Pokal, was euch dann wieder verbindet. Ihr dann auch da dann die Serie beim VfL Wolfsburg, die Möglichkeit zum 10. Mal in Folge den DFB-Pokal zu holen. Da sprechen wir auch noch kurz drüber gleich. Aber wir sind jetzt in Leverkusen angelangt und da hast du die Bundesliga-Aufstieg gefeiert und hast dann auch dein Debüt in der Bundesliga gegeben, 2010 im Spiel gegen Duisburg, meine ich, was dann verloren wurde wohl, aber,
ja.
Aber gut, du hast diesen Schritt gemacht und bist da hingekommen und hast dich dann quasi in der Bundesliga-Mannschaft da auch etabliert. Wie war denn das für dich? Das frage ich immer ganz gern, weil es ja doch, zumindest von außen betrachtet, hat man das Gefühl, okay, dann geht es so richtig los und wie sind die Bedingungen, sind anders, Leverkusen auch mit einem tollen Umfeld, wie hat sich das für dich angefühlt, dieser Wechsel dann wirklich in den Profifußball und dann sogar bis hin in die erste Liga?
Ja, es war überragend, weil die Bedingungen da auch wirklich top waren, also wir hatten auch unsere Kabinen direkt in der Bayer Arena, wir haben eigentlich auf demselben Platz trainiert wie die Profis auch und konnten auch den Kraftraum der Profis mitbenutzen. Also alles war gegeben und eigentlich auch perfekt als junge Spielerin, sich einfach da dann auch weiterzuentwickeln. Ich hatte auch tolle Trainer, die dann auch immer viel individuell mit uns gearbeitet haben und ja, insgesamt hat das Gesamtpaket einfach gepasst. Ich muss auch sagen, in Belgien hatte ich zum Beispiel auch immer Ganztagsschule, was natürlich für den Leistungssport nicht ganz so einfach ist. Und in Leverkusen war es dann so, dass ich dann bis Mittag Schule hatte, bin dann ins Teilinternat, wo wir jeden Tag auch warmes Essen bekommen haben und Hausaufgabenbetreuung hatten und bin dann ins Training. Und insgesamt war das eigentlich perfekt für mich, weil ich mich da auch, wie gesagt, dann auch persönlich und vor allen Dingen sportlich oder alle Bedingungen hatte, um mich da entsprechend weiterzuentwickeln. Und von daher denke ich auch sehr gerne an diese Zeit auch noch zurück, muss ich sagen.
Und du hast auch in dieser Zeit dann in Leverkusen am Landrat-Lukas-Gymnasium dann dein Abitur gemacht, parallel 2012. Also das heißt, mit dem Wechsel nach Leverkusen bist du auch da an das Gymnasium gewechselt und hast dann deine schulische Laufbahn da in Deutschland abgeschlossen. Also dann nicht mehr französische Mathematik, sondern dann war dann alles nur noch auf Deutsch. Hast du schnell Anschluss gefunden? Weil du bist ja dann wahrscheinlich doch schon eine Situation da gewesen an der Schule als Profifußballerin bei Leverkusen? Oder gab es da auch andere, die mit dir diesen Weg gegangen sind?
Ja, ich hatte noch zwei Mitspielerinnen, die dann auch zu der Zeit mit mir zusammen sozusagen gewechselt sind. Von daher hilft das auf jeden Fall auch. Und wir waren eigentlich auch relativ schnell so in dieser Sportlergruppe, die halt ja sozusagen denselben Ablauf hatten wie wir auch, die dann ja auch, ja vor allen Dingen, das waren die Fußballer von Bayer Leverkusen, die dann natürlich auch immer viel Training hatten und die man dann auch immer im Teilinternat getroffen hat. Und da hatte man dann schon, ist eigentlich recht einfach, dann schnell Anschluss zu finden. Und ja, war auf jeden Fall eine gute Zeit.
Okay. Du bist dann nach 5 Jahren in Leverkusen dann erneut gewechselt und dann zum FFC Frankfurt. Heute gibt es den Sohn nicht mehr. Heute ist es Eintracht Frankfurt. Die sind da sozusagen, haben sich vereint und seit 2020 ist es dann Eintracht Frankfurt. Aber der FFC Frankfurt damals dann auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und tatsächlich, du wechselst 2014 dahin und im nächsten Jahr, irgendwie hast du immer unglaublich gute Schritte getan, zumindest wenn man das jetzt betrachtet. Im nächsten Jahr seid ihr dann ins Champions-League-Finale eingezogen und habt dort dann auch die Champions League gewonnen gegen PSG mit 2:1, meine ich, in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, ja.
Das ist ja dann ein ganz krasser Schritt. Also ich meine, du hattest jetzt Zeit, dich in der Bundesliga zu akklimatisieren, aber bei einem Verein, der eben, naja, eher zu dem hinteren Drittel gehört und gegen den Abstieg kämpfen muss, gehst dann nach Frankfurt und kommst dann in eine Mannschaft, die dann wirklich so nach den Sternen greift und dann sogar die Champions League, den höchsten Vereinstitel gewinnt. War das wie ein Traum oder war das so zwangsläufig, ja, alles klar, hier bin ich richtig und jetzt mache ich hier einfach mit? Wie war das für dich?
Ja, Traum trifft es eigentlich ganz gut. Also ich war dann 5 Jahre insgesamt in Leverkusen und ja, habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, ich muss jetzt den nächsten Schritt machen. Ich habe damals dann in Leverkusen die erste Einladung dann auch für die Nationalmannschaft bekommen, aber in Anführungszeichen nur zum Leistungstest erstmal. Und da habe ich dann gewusst, okay, um noch mich weiterzuentwickeln, um noch besser zu werden, werde ich an einem weiteren Schritt halt eben nicht drumherum kommen. Und ich wusste, es muss halt auch ein Schritt sein, ja, mit einer größeren Herausforderung. Das war für mich damals eine Riesenherausforderung, nach Frankfurt zu wechseln, weil es eben auch eine Mannschaft war, wo nur Nationalspielerinnen waren und wo die Konkurrenz einfach extrem hoch war. Aber ich wollte halt damals auch, oder habe mir auch gesagt, wenn du in der Nationalmannschaft spielen möchtest, musst du eben auch dich mit solchen Spielerinnen messen oder sich gegen die durchsetzen. Und deswegen, ja, habe ich gesagt, okay, ich gehe das Risiko jetzt ein und ja, habe dann den Schritt damals nach Frankfurt gemacht und konnte auch in meiner ersten Zeit schon so unglaublich viel lernen. Und ja, dass wir dann ja 2015 Champions League-Sieger wurden, das ja, konnte ich irgendwie alles gar nicht so realisieren und vor allen Dingen eben dann noch in Berlin in eigentlich fast der letzten Minute und dann vor heimischem Publikum. Also das war alles so surreal und immer noch was, woran man natürlich heute auch immer noch gerne zurückdenkt.
Ja, das will ich wohl glauben. Du bist ja auch parallel, und das hast du eben auch schon angedeutet, auch tatsächlich im Nationalteam auch die U-Mannschaften durchlaufen, beginnen 2007 mit der U15, U16, dann mit der U19, da bist du Europameister geworden, 2011, also noch zu deiner Leverkusener Zeit, bist dann in der U20 2012 im WM-Finale gewesen und habt das auch gewonnen. Ne? Oder seid ihr nur im Finale gewesen? Nee, nur Finale.
Genau, ja, wir haben verloren gegen USA. Ja, genau. Ja.
Das heißt also, du bist auch parallel dazu immer in den Nationalmannschaften schon vertreten gewesen und dann ist es dann in der Zeit in Frankfurt nach dem Champions-League-Sieg, da seid ihr dann 2016 mit der Nationalmannschaft zur Olympiade nach Brasilien und wie war die Geschichte genau? Denn du hast da so einen Sonderstatus gehabt bei dieser Olympiamannschaft und erzähl mir mal, wie das genau war.
Ja, genau. Also wir hatten einen 18er Kader, die fix im Kader waren und dann 4 Spielerinnen, die sozusagen als Ersatzspielerinnen mitgeflogen sind. Und genau, ich gehörte dann zu den 4 Ersatzspielerinnen, was für mich aber damals, also ich war unglaublich dankbar, auch einfach nur dabei zu sein. Ich weiß damals, dass Silvia Knight noch zu mir gesagt hat, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, du fliegst mit nach Rio und das war für mich dann einfach schon, okay, mehr oder besser geht's gar nicht. Die schlechte, in Anführungszeichen, war dann eben, dass ich nur als Ersatzspielerin mitfahre, aber für mich war es, wie gesagt, das Größte, überhaupt dabei zu sein. Und im Endeffekt haben wir dann alles miterleben dürfen, nur dass wir dann natürlich dann am Spieltag nicht auf der Bank saßen, sondern auf der Tribüne. Aber alles andere durften wir mit der Mannschaft mitmachen. Und von daher hatte man dann irgendwie auch nochmal so eine besondere Perspektive auf alles. Man hatte natürlich dann auch nicht so den großen Druck, den man dann auch mal hat, wenn man natürlich selber spielt. Und ja, wir waren im Olympischen Dorf, auch nur deshalb, weil wir halt ins Halbfinale und Finale gekommen waren. Wir haben verschiedene Städte in Brasilien gesehen und ja, waren noch bei der Abschlussfeier auch dabei. Und von daher ja, war das auch unglaublich. Und ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich das alles schon mal miterleben durfte.
Ja, genau. Du sagst genau, schon mal miterleben durfte. Hast dir quasi also schon die Bahn so ein bisschen geebnet. Denn du bist ja als VIP-Tourist quasi da mitgeflogen. Gab es denn die Möglichkeit, dass du auch zum Einsatz kommst, oder war das eigentlich so mehr oder weniger klar, dass das nicht stattfinden wird? Aber es hätte schon passieren können. Also du musstest dich schon die ganze Zeit auch im Geiste, sage ich mal, schon auch bereithalten, vielleicht doch noch einzusteigen.
Ja, genau. Also es wäre halt im Fall einer Krankheit oder einer Verletzung, hätte es theoretisch passieren können, dass noch jemand nachnominiert wurde. Es war bei Svenja Huth so, dass Simone Lauder sich dann verletzt hatte und abreisen musste. Und okay, deswegen ist Svenny dann sozusagen in den 18er Kader nachgerückt und hat dann sogar noch, ich glaube sogar im Finale, durfte sie dann sogar noch spielen. Also natürlich ist es immer so, ne, hat immer zwei Seiten. Man wünscht ja niemanden, dass man sich verletzt, aber auf der anderen Seite freut man sich dann natürlich für Svenny, dass sie es dann auch noch geschafft hat und ja, einfach auch ihren Teil dazu beitragen konnte, dass Deutschland dann die Goldmedaille geholt hat.
Ja, Wahnsinn. Und als so jemand, der dann so nah dran ist in so einem tollen Turnier wie Olympia, also jetzt, da ist ja dann eben auch der Geist von Olympia, ist eben die Tatsache, dass da eben nicht nur ein Fußballturnier stattfindet, sondern eben so viel anderes. Hast du Gelegenheiten gehabt, auch andere Sportarten zu sehen, andere Sportler kennenzulernen? Wie ist das so gewesen, wie man sich das vorstellt, oder war es doch eher abgeschirmt und nicht so?
Ja, also die ersten Spiele, wie gesagt, die Vorrunde bis zum Halbfinale war eigentlich ein ja, extra Turnier für den Fußball. Da haben wir jetzt dann natürlich nicht so viel Kontakt gehabt zu anderen Sportlern, und dann durch das Halbfinale sind wir dann ins Olympische Dorf eingezogen. Wir hatten dann auch ja, das deutsche Haus, in dem wir gewohnt haben, wo dann ja auch noch andere deutsche Sportler gelebt haben. Und ansonsten, man ist halt auch jeden Tag da zum Beispiel in die Mensa gegangen, die war immer brechend voll, und da saß man auch mal mit anderen Sportlern am Tisch, konnte sich austauschen, was ich auch ganz lustig fand, dass es McDonald's gab im Olympischen Dorf. Das denkt man ja erstmal nicht von Sportlern, aber da standen natürlich auch immer wirklich viele Leute tatsächlich davor. Ja, oder auch zum Beispiel gab es eine Riesenhalle, wo dann Geräte standen zum Trainieren. Also da ist man auch dann dem einen oder anderen über den Weg gelaufen. Es gab Players Lounge, und ja, wir wollten unbedingt auch mal zu anderen Wettkämpfen, aber wir hatten natürlich auch noch unseren eigenen Ablauf. Wir mussten ja auch trainieren. Wir waren jetzt nicht nur da als Touristen, deswegen hatten wir jetzt nicht ganz so viel Zeit. Wir waren dann aber auch bei den Männern beim Spiel gegen Brasilien im Stadion. Das haben wir dann zeitlich schon geschafft. Echt? Aber alles andere, ja, genau, also das war auch wirklich Hammer, und die anderen Wettkämpfe haben wir natürlich dann auch vom Bildschirm auf dem Fernseher, die da überall ausstanden, auch verfolgt.
Ja, ja, klar. Und, ja. Und Rio und Brasilien, hat euch die Lebenslust da so gepackt, wie man sich das vorstellt? Ich war selber noch nie da, aber ja, das sind ja immer tolle Bilder, und gerade wenn so eine Großveranstaltung dann ist, die ganze Welt vereint quasi, dann stelle ich mir das nochmal extremer vor, dass auf den Straßen, dass man einfach überall dieses Gefühl hat, wie schön es ist, da zusammen zu sein. Irgendwie. War das so für euch, oder?
Ja, also man hat gar nicht so viel dann vielleicht von der Stadt an sich mitbekommen, weil man, wie gesagt, natürlich auch so ein bisschen im Tunnel war und dann ja mal im Olympischen Dorf auch unterwegs war. Und es war schon ja auch, also man hatte ja auch schon Sicherheitsvorkehrungen, dass man jetzt nicht unbedingt da immer frei rumlaufen durfte. Aber ich hatte dann am Ende des Turniers noch das Glück, in Anführungszeichen. Anfangs hat man sich geärgert, weil ich sozusagen im letzten Flieger war. Wir mussten uns alle auf die Flieger aufteilen, weil die Flieger dann auch zu voll waren. Und mein Flieger ist dann damals ausgefallen. Wir waren noch 4 Spielerinnen, die übrig waren, die dann eben noch bei der Abschlussfeier auch mit dabei waren. Und dadurch, dass aber der Flieger dann ausgefallen ist, hatten wir dann auch nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel zur Copacabana zu fahren, haben dann nochmal ja, eine richtige Sightseeing-Tour gemacht. Und da hast du dann schon auch nochmal viel mehr vom Land einfach mitbekommen. Und ja, es ist eigentlich genau so, wie man es so aus dem Fernsehen oder von Erzählungen kennt.
Ja, also, sehr schön. Ja, das ist ja genau das, was es auch ausmacht, was so eine Olympiade ausmacht. Und Da kommen wir gleich noch zu, denn das Thema lässt uns ja noch nicht ganz los. Es sieht ja noch ein bisschen so aus, als würde es da noch ein weiteres Kapitel geben. Also auf jeden Fall bei dem Olympiasieg dann 2016 im Maracana warst du zugegen, wenn auch nicht auf dem Platz oder auf der Bank, aber zumindest auf den Tribünen und hast es hautnah miterleben können. In dieser Zeit warst du noch bei Frankfurt und bist dann 2018 gewechselt zum FC Bayern München. Frankfurt, München, damals, jetzt ist der FC Bayern gerade so mit dem VfL Wolfsburg ganz vorne, ganz oben. Ihr begegnet euch demnächst im Pokalfinale. Damals hatte ich so das Gefühl, also zumindest erinnere ich das so, dass der FC Bayern, dass die sich vorgenommen haben, dahin zu kommen, wo der VfL Wolfsburg ist und sich deswegen dann da so gerüstet haben und dann vielleicht auch genau solche Spielerinnen wie dich da geholt haben. Wie hast du das damals empfunden und wie ist es beim FC Bayern München als Spielerin zu sein?
Ja, genau. Also ich hatte irgendwann das Angebot und war dann ja auch 4 Jahre dann mittlerweile auch schon wieder bei Frankfurt und hatte dann wieder das Gefühl, okay, ich brauche wieder einen neuen Reiz. Was könnte zu mir passen? Und ja, dann kam das Angebot und ich hatte auch genau das Gefühl, so dieses, ja, wir wollen es jetzt weiterentwickeln, wir wollen irgendwann auch nach oben. Und das dachte ich mir, dann passt vielleicht auch dann, dass ich da eben wieder die neue Herausforderung suche. Und ja, sie hatten ja dann auch damals viele Nationalspielerinnen auch wieder eingekauft gehabt und auch vor allen Dingen internationale Nationalspielerinnen auch in ihrem Kader gehabt. Und deswegen hatte ich da auch das Gefühl, das brauche ich jetzt wieder und habe mich deshalb dann auch für den Wechsel eben entschieden. Und ja, war auch eine lehrreiche Zeit auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt auch froh, in Wolfsburg zu sein.
Ja, da sind wir auch ganz froh drum. Und das bringt uns dann auch genau nach 40 Pflichtspielen für den FC Bayern, bist du dann in 2020 zum VfL Wolfsburg gewechselt. Und bist damit, das hat mir jemand gesagt, der sich damit sehr gut auskennt, deswegen glaube ich ihm das einfach mal, du bist die einzige Spielerin, die bei diesen 3 Top-Vereinen gespielt hat. Das heißt, die beim FFC Frankfurt, beim FC Bayern München und dann jetzt beim VfL Wolfsburg spielt. Es gibt niemanden, der alle 3 Vereine durchlaufen ist. Und dazu kommt dann jetzt auch noch, davor hast du die Station Leverkusen, die sind jetzt der Meister. Also ich meine, du hast irgendwie den Grand Flash gerade hingelegt irgendwie. also sehr, sehr schön und bist jetzt seit 2020 bei uns beim VfL Wolfsburg. Und hier natürlich unumstrittene Stammspielerin, so wie auch in der Nationalmannschaft. In der Innenverteidigung einfach nicht wegzudenken. Und du bist, wie du auch schon gesagt hast, natürlich auch von diesen Verletzungen verschont geblieben. Hast eine Verletzung ganz zu Beginn deiner Zeit gehabt. Toi, 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 wir klopfen auf Holz.
Genau.
So, dass das auch jeder hören kann, der uns zuhört. Zu Beginn deiner Leverkusener Zeit, trotz der Verletzung damals von Leverkusen genommen worden und seitdem aber dann toi, 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 eigentlich wirklich so durch deine Karriere durchgegangen mit tollen Stationen und jetzt hier beim VfL Wolfsburg. Der Schritt nach Wolfsburg zu gehen, Wolfsburg der Platzhirsch, auch zu der Zeit und wir werden das auch weiterhin sein und ihr werdet das auch weiterhin sein, auch wenn es jetzt gerade eine kleine Delle gibt, aber ich bin da ganz sicher. Eigentlich der logische Schritt, zum VfL Wolfsburg zu gehen, vom FC Bayern München, weil in Deutschland dann zu der Zeit einfach das der letzte mögliche Schritt gewesen ist oder wie war das?
Ja, definitiv. Also ich konnte es damals eigentlich gar nicht glauben, dass so der VfL Wolfsburg dann plötzlich Interesse geäußert hatte. Ich glaube, es war schon mal kurzes Interesse da und ja, da war ich auch gerade erst bei München und habe gesagt, nee, oh Gott, ne, das würde jetzt zu schnell gehen. Und ja, als das Interesse dann wieder da war und auch konkreter wurde, ja, wie gesagt, das war anfangs für mich so, boah, der große VfL Wolfsburg, ich meine, was hier alles schon gewonnen wurde und die wollen mich jetzt haben, das war irgendwie so, das kann ja irgendwie nicht sein. Aber ja, als ich dann die ersten Gespräche ja auch mit Ralf Kellermann und damals Stefan Lerch geführt habe, haben sie mir wirklich auch ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und ja, dann wurde es immer konkreter und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, irgendwie, was man so erzählt und was der VfL ja auch einfach darstellt, irgendwie identifiziere ich mich damit auch extrem und ich bin auch titelhungrig. Ich möchte ja das Maximum aus meiner Karriere rausholen und ja, dann habe ich irgendwie doch nicht mehr so lange überlegen müssen und habe mich dann entschieden, zum Glück hierher zu kommen. Und kann sagen, bis jetzt auch, es sind eines der schönsten Jahre auch in meiner Fußballkarriere. Ich muss aber auch sagen, dass ich damals natürlich auch ein bisschen Angst vor der Veröffentlichung hatte. Gerade in München kam es natürlich nicht ganz so gut an. Aber ja, ich wusste auch, am Ende ja, fragte auch eh keiner mehr nach. Und ich muss irgendwie dann auch an mich denken, an meine Ziele. Und ja, bin einfach froh, dass ich das damals dann auch so gemacht habe.
Ja, und natürlich aus unserer Sicht alles richtig gemacht, denn wir haben dich hier und wir haben dich ganz gerne hier. Du bist fest in der Stammelf. Und hast dann auch 2020 herkommend dann auch gleich tolle Erfolge feiern können. Also du hast 21, 22 und 23 den DFB-Pokal gewonnen mit dem VfL, bist 22 Deutscher Meister geworden und warst dann im Champions-League-Finale 23. Bitteres Finale jetzt im Nachgang, ein Wahnsinnsfinale, ein Wahnsinnsspiel. Ich kenne niemanden, der da nicht mitgefiebert hat und dann verzweifelt ist und mit euch geweint hat irgendwie, aber auch das zu erleben, ich meine, du hast auch schon einmal den Sieg davon getragen, in dem Champions-League-Finale jetzt da zu unterliegen. Wie fühlt sich das für dich heute an, dieser Moment im Finale zu sein und dann eben da als Geschlagene vom Platz zu gehen?
Ja, also in dem Moment war es natürlich sehr hart und es hat auch, muss ich ehrlich sagen, noch lange einen beschäftigt. Also das geht nicht so spurlos an einem vorbei, zumal man ja auch 2-0 geführt hat und man denkt dann irgendwie so, ach Mann, in dem Moment denkt man so, warum dauert so ein Spiel 90 Minuten, wieso kann es nicht nach 45 zu Ende sein? Was natürlich auch besonders war, war einfach, dass es in Eindhoven war und auch wieder nicht so weit weg war von zu Hause, von meiner Familie und eben viele auch im Stadion waren. Ja, man war gefühlt so nah dran, auch wenn wir, muss man auch ehrlich sagen, vielleicht auch glücklich 2-0 geführt haben. Aber irgendwie dachtest du dann, wow, das war gar nicht so unmöglich. Aber ja, leider hat es dann am Ende doch nicht gereicht. Trotzdem ist man so dankbar für diese Erfahrung einfach. Und das motiviert einen auch wieder noch mehr zu arbeiten. Man sieht dann, okay, dass vielleicht doch noch ein paar Prozent wirklich ist, bis nach ganz oben sind. Aber ich sag nochmal, ich glaube, es geht allen hier so, deswegen, oder sonst wären wir auch nicht hier, aber wir wollen dann noch besser werden. Und solche Niederlagen, auch wenn sie wehtun, motivieren aber auch einen, noch mehr zu tun.
Ja, ich habe gerade neulich jemanden gehört, der sagte, dass man eigentlich nur aus den Niederlagen wirklich lernt und auch daran wächst und stärker wird. Ein Jahr vorher hattest du schon mal Gelegenheit, an der Niederlage zu wachsen. Nochmal ein Finale, ein ganz großes Finale, 2022 Finale der Europameisterschaft in England, im Wembley-Stadion in London gegen England in einem unfassbar dramatischen Spiel und auch da dann ja fast noch schlimmer in der 110. Minute der Verlängerung macht es dann Chloe Kelly und macht das 2-1 und ihr verliert sozusagen mit der Hand schon am Pokal dann doch dieses Finale. Aber was für ein großartiger Moment für euch persönlich, aber auch für den Frauenfußball, denn da hat man ja auch in den ganzen letzten Jahren die Entwicklung immer gesehen, aber dieses Finale hat ja irgendwie alle elektrisiert, die ganze EM hat wirklich dazu geführt, dass hier das Fieber ausgebrochen ist, wie das früher sonst nur bei den Herrennationalmannschaften war. Habt ihr das alles auch so mitbekommen und auch so spüren können, wie die Leute hier wirklich mit euch gelitten und gefiebert haben?
Ja, also genau wie du schon gesagt hast, ich fand so das ganze Turnier war was ganz Besonderes. Also man hatte wirklich auf einmal das Gefühl, dass die Leute ja dabei sind, dass sie mitfiebern, auch zu Hause, nicht nur die dann auch vor Ort waren. Man hat es vor Ort so mitbekommen, dass schon echt immer viele Leute auch im Stadion waren. Und ich erinnere mich immer noch dann an den Weg, als wir im Bus aßen und dann so viele Fans auf einmal vor dem Stadion uns schon empfangen haben und uns zugejubelt haben. Also da hat man diese Euphorie auf jeden Fall gemerkt. Aber ich glaube, so richtig auch wahrgenommen, also klar, man hat auf einmal auch noch viel mehr Nachrichten bekommen als schon bei Turnieren auch. Das war auch nochmal ein großer Unterschied. Aber dann vor allen Dingen, als wir wieder nach Deutschland kamen, der Empfang am Römerplatz oder ja generell, dass so viele Leute irgendwie dann einen auch angesprochen haben und ja einem gesagt haben, dass man das alles verfolgt hat, da wurde es einem erstmal bewusst. Ich glaube, wenn man vor Ort ist, ist man auch ziemlich so in der Blase und fokussiert sich natürlich so auf seine Aufgaben. Aber ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass das Turnier ja zwar nicht dann ganz so erfolgreich war, was jetzt den Titel betrifft, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir es geschafft haben, die Leute so ein bisschen ja von uns zu begeistern, dass die Leute gerne ins Stadion kommen, dass die Leute sich vielleicht auch mit uns ein Stück weit identifizieren können und jetzt eben auch so Berührungspunkte mit uns haben und dass wir da ja längerfristig hoffentlich natürlich, dass es so weitergeht, einfach ja den Frauenfußball positiv prägen konnten. Und ich glaube, das ist so fast noch das Wichtigste, auch wenn ich natürlich den Titel gerne geholt hätte. Aber wenn man dann sieht, wie sich das alles jetzt so weiterentwickelt, dann freut man sich darüber natürlich auch sehr.
Ja, und ich meine, man muss ja immer auch sagen, das ist jetzt für euch als Sportler natürlich, klar, ihr wollt siegen, ihr wollt den Pokal nach Hause holen. Und für uns als Fans ist es natürlich genauso. Aber ich meine, ihr seid da im Finale der EM in England, von England besiegt worden in der 110. Minute. Und ihr habt im Champions League-Finale nach einer 2-0-Führung habt ihr dann verloren. Aber ihr seid in der Champions League Zweite geworden und so. Also es sind ja alles unglaubliche Leistungen und so. Ist das erst wirklich mit weitem Abstand möglich, das so zu sehen? Oder ist dir das eigentlich auch im Nachgang dann schon klar, dass man so sagt, Mensch, ja, aber es war trotzdem einfach eine unglaublich gute Leistung. So. Also dass man auch stolz drauf sein kann und nicht nur, weil man nicht gewonnen hat im Finale, diesen letzten Schritt nicht gegangen ist, dass man das dann irgendwie alles in die Tonne haut, finde ich immer irgendwie, das ist mir zu wenig.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, im ersten Moment ist es trotzdem für einen erstmal dieser Schmerz, der natürlich überwiegt. Aber ja, wenn man natürlich das mal aus dieser Sicht sieht, dann ist es ja überhaupt schon mal ein Erfolg, so weit gekommen zu sein. Da gebe ich dir recht. Aber man möchte dann natürlich, wenn man schon so weit ist, natürlich auch nochmal den letzten Schritt gehen. Das ist schwierig. Aber ich glaube, wenn man irgendwann dann vielleicht auch mal so zurückblickt und daran halt auch so zurückdenkt und ja, wird einem, glaube ich, dann schon bewusst, was man eigentlich dann auch alles aufgegeben hat oder was oder wie der Weg dahin auch überhaupt verlaufen ist und dass man da vielleicht auch dann trotzdem stolz sein kann, aber in den Momenten ist es schwierig, daran zu denken, weil man, wie gesagt, dieses eine Ziel vor Augen hat und in dem Moment ist es einfach, okay, ich habe dieses Ziel jetzt nicht erreicht, aber das Gute ist auch immer, dass man dann, ja, oder wenn man ein gutes Umfeld hat, die dann immer auch versuchen, einen daran zu erinnern, aber wie gesagt, in den ersten Momenten überwiegt dann doch eher so der Schmerz.
Ja, okay, das kann ich auch total nachvollziehen, aber ich wünsche mir auch, dass bei euch und so auch bei allen anderen dann eben relativ schnell der Gedanke wächst, dass das eben einfach trotzdem ein Riesenerfolg ist, wenn man überhaupt so weit gekommen ist. Du bist auch jemand, das hast du vorhin schon mal angedeutet, im Bezug auf deine Familie, dass du eigentlich nicht so jemand bist, der gerne im Mittelpunkt stehst. Und so genau so siehst du dich auch. Ich habe ein Zitat von dir, wo du sagst, dass du nicht jemand bist, der für die Show spielt, sondern so, dass es für die Mannschaft gut ist, dass du dich in den Dienst der Mannschaft stellst, dass du hast Oberflächlichkeiten, die magst du nicht, aber du magst es nicht, im Mittelpunkt zu stehen und der Teamgedanke steht bei dir im Vordergrund. Siehst du das auch bei dir über den Fußball hinaus so und auch für dein ganzes So-Sein, dass du dich nicht nur allein immer zeigen möchtest, sondern für andere da sein möchtest? Oder wie bist du, wie siehst du dich selbst in diesem Charakter?
Ja, ich rede ehrlich gesagt dann auch natürlich nicht so gerne über mich, aber ich glaube, das beschreibt mich eigentlich ganz gut. Also, dass es sowohl privat als auch auf dem Fußballplatz so ist, dass ich ja eben gerne auch anderen Menschen helfe. Ich glaube, das liegt einfach in meinem Naturell. Es ist auch eines meiner Lebensziele, es anderen Leuten vielleicht auch oder das Leben zu erleichtern. Von daher ja, passt es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich muss nicht immer, ja, wie du schon sagst, im Mittelpunkt stehen. Das gibt mir jetzt nicht so viel. Ich bin einfach froh und dankbar, dass ich meine Familie habe, die mich vor allen Dingen auch als Mensch schätzen. Das ist mir auch immer wichtig, dass ich nicht nur als Fußballerin gesehen werde, sondern mir ist dann auch vor allen Dingen wichtig, eben als Mensch gesehen zu werden. Und das kann ich auch ja größtenteils natürlich beeinflussen, wie ich sein möchte, wer ich sein möchte. Und von daher ist mir das immer fast noch wichtiger als die sportlichen Leistungen.
Du scheinst doch jemand zu sein, der das eben auch das, was dich umgibt und die Möglichkeiten, die dir gegeben sind, dass du die nicht als selbstverständlich ansiehst, sondern da auch dankbar für bist irgendwie. So kommst du rüber und so ist es mir auch zu Ohren gekommen, dass das irgendwie auch ganz doll dein So-Sein bestimmt. Ob das jetzt bei Autogrammen ist oder bei irgendwelchen Fanwünschen, auch wenn Journalisten oder irgendjemand noch eine Frage hat und so, dass du also die Letzte bist, die vorzeitig irgendwie vom Platz geht und weggeht, sondern ist das irgendwie auch so ein Punkt von dir, wo du sagst, okay, da gebe ich auch zurück, weil ich weiß, was das jetzt gerade im speziellen Fall so Fans und solchen Leuten, was das bedeutet, mal ein bisschen mit dir einfach mal ein Wort wechseln zu können oder ein Autogramm zu bekommen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Also noch zu dem ersten Punkt, was die Dankbarkeit betrifft. Also ein weiteres Ziel im Leben sollte eigentlich auch sein, dass man versucht, eben glücklich zu sein. Und ich glaube, um ein glückliches Leben auch zu führen, ist Dankbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ja alles nicht für selbstverständlich hält, wenn man vor allen Dingen auch immer sieht, was sonst so in der Welt los ist. Und dann denkt man sich manchmal, okay, über welche Sachen reg ich mich eigentlich auf? Und ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel mit den Fans. Wir sind, wie gesagt, super dankbar, dass wir sie haben. Und wenn man eben auch was zurückgeben kann, dann natürlich auf diese Art und Weise. Viele fahren auch Kilometer weit, nur um uns Fußball spielen zu sehen, wo ich dann ja so denke, okay, wenn ich jetzt mit einem Autogramm jemanden glücklich machen kann, das ist für mich einfach gar kein Aufwand und jemand anders freut sich ungemein und von daher mache ich das sehr, sehr gerne. Ja.
Du hast auch mit einer ukrainischen Familie in Wolfsburg irgendwie da auch nochmal was Besonderes irgendwie zurückgeben wollen. Ich weiß, über sowas redest du wahrscheinlich gar nicht so gerne. Das ehrt dich total, aber ich finde es einfach toll zu wissen, dass es sowas gibt. Magst du darüber kurz was erzählen, was es damit auf sich hat?
Ja, also ich möchte mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, weil es war damals vor 2 Jahren, glaube ich, dass mein Freund, der in Nürnberg zu der Zeit gewohnt hat, die ukrainische Familie aufgenommen hat. Der Kontakt ist über mich entstanden, weil die Familie oder der Vater der Familie mir geschrieben hatte bei Instagram und gesagt hat, dass seine Tochter eben Fußball spielt und durch den Krieg jetzt eben nicht mehr die Möglichkeit hat, das zu tun. Und er würde sich wünschen, dass sie und eben die Mutter nach Deutschland kommen können, um eben auch dann ein halbwegs normales Leben weiterführen zu können. Und ich habe die Nachricht bekommen, habe sie meinem Freund damals gezeigt und er hat, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass er sagt, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, verarschen, schwierig. Man muss ja heutzutage genau aufpassen, weil natürlich auch viele falsche Sachen im Internet dann auftauchen, aber seine erste Reaktion war, ja, antworte, sag klar, die können kommen und deswegen habe ich das dann getan und ich glaube 2 Tage später kamen sie, ich war damals dann zum Glück auch zu der Zeit kurz vor Ort bei ihm und ja, das war einfach auch was einen auch total erfüllt hat. Das Mädchen hat dann angefangen, auch in Fürth damals Fußball zu spielen, hatte dann bei meinem Freund zu Hause dann ja ein Dach über dem Kopf, was wie gesagt einfach auch nichts Selbstverständliches ist. Und ja, heute spielt sie auch in Nürnberg, sind jetzt auch da wirklich sesshaft geworden, sind trotz der Umstände, glaube ich, auch ganz glücklich vor Ort. Und das freut einen einfach, dass man vielleicht da auch so seinen Teil dazu beitragen konnte.
Ja, total. Ja. Wunderschöne Geschichte. Dein Freund an dieser Stelle, Sebastian Griesbeck, selbst Profifußballer, jetzt momentan in Diensten des BTSV, nicht weit weg von hier. Eine schöne Geschichte, finde ich, dass auf dieser Ebene dann noch eine Verbindung möglich ist. Und ist er rein zufällig nach Braunschweig gekommen oder war es dann doch so ein bisschen der Wunsch, in deine Nähe zu kommen und irgendwie hier irgendwie zu sein bei dir?
Ja, also war schon der Wunsch. Wir sind jetzt seit knapp 7 Jahren fast schon zusammen und wir haben bisher immer nur eine Fernbeziehung geführt, weil es durch den Fußball natürlich auch nicht so leicht ist, dass jeder eben auf seinem Niveau noch weiter Fußball spielen kann und dass man dann noch räumlich, dass es so passt. Und ja, wir waren letztes Jahr, da lief sein Vertrag aus und wir waren noch im Urlaub und wir wussten gar nicht, wie es weitergeht. Ich hatte natürlich noch Vertrag hier oder bin immer noch. Und ja, bei ihm war es dann so, dass er plötzlich dann einen Anruf bekam von Braunschweig. Wir konnten es gar nicht glauben. Also weiterhin, der Traum geht
sollte
weiter.
So sein,
genau. Ja. Und ja, und dann hat es auch wieder nicht lang gedauert und dann war es wirklich fix und wir so, wow, jetzt können wir sogar zusammenziehen. Also es ist jetzt so, dass beide dann 25 Minuten fahren, bisschen weiter als vorher, aber es ist überhaupt kein Problem, wenn ich überlege, wie viele Stunden ich dann die vergangenen Jahre immer auf der Autobahn war. Von daher war das die perfekte Lösung. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es wirklich dann so ist, dass wir auch tatsächlich zusammenziehen können und es hätte auch, weiß nicht, ein anderer Verein dann schon gereicht, dass man zumindest dann es nicht mehr ganz so weit hatte, aber es jetzt eben Braunschweig wurde, es ist für uns
wunderbar.
Perfekt.
Sehr schöne Geschichte. Wir kommen so langsam zum Ende, aber ich muss noch so 2, 3 Sachen sagen, denn du bist, und das ist mir gar nicht klar gewesen und vielleicht auch ganz vielen anderen nicht klar, du bist jemand, du hast unglaubliche Zahlen zu bieten, wenn man deine Einsätze ansieht. Das liegt natürlich daran, dass du schon einige Zeit im Profifußball unterwegs bist, aber dass du auch von, toi toi toi, Verletzungspech verschont geblieben bist. Und du hast, ich musste das wirklich nachgucken, weil ich dachte, das sind wirklich krasse Zahlen. Also du hast irgendwie in den ganzen so 497 Pflichtspiele mit Nationalmannschaften und Bundesliga. In der Bundesliga sind es, glaube ich, weiß ich nicht, 286 jetzt gerade aktuell. Es sind 59 Champions-League-Spiele, es sind 38 DFB-Pokalspiele. Also du bist jemand, der so viel Erfahrung gesammelt hat, wie wir auch jetzt gehört haben, die Finals gespielt hat, auch schon gewonnen hat, verloren hat. Du bist so wertvoll. Siehst du dich irgendwie in der Zukunft nach deiner aktiven Karriere vielleicht auch in einem Bereich, wo du diese Erfahrung irgendwie weitergeben möchtest und kannst?
ich hoffe natürlich, dass ich so ein bisschen dann, sag ich mal, ja, das eben weitergeben kann oder davon profitieren kann. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Also ich würde am liebsten den Fußball kombinieren mit, ja, mit einer Arbeit zusammen mit Jugendlichen oder Kindern, denen man einfach noch was mit auf den Weg geben kann, die man auch fürs Leben motivieren kann. Und wenn das irgendwie klappen könnte, dann wäre ich natürlich sehr glücklich darüber.
Das klingt auf jeden Fall nach einem super Plan. Jetzt gibt es aber in naher Zukunft noch sportliche Sachen, die gewonnen werden wollen und die gekämpft werden müssen. Die Meisterschaft, die können wir in diesem Jahr wahrscheinlich einigermaßen abhaken. Da heißt es jetzt einfach nur, noch solide und gut sich zu verabschieden. Dann gibt es aber das Pokalfinale am 9. Mai gegen den FC Bayern München. Ich war selber beim letzten Heimspiel da in der Nordkurve und habe mit euch gefiebert und dann irgendwie auch getrauert, als die Meisterschaft dann irgendwie endgültig durch die Hände gegangen ist. Pokalfinale, hast du schon erlebt? Hast du schon gewonnen? Jetzt diese Revanche gegen Bayern, ich meine, ihr müsst doch jetzt wirklich bis in die Spitzen motiviert sein, da zu zeigen, wer Herren im Hause ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so oder so, es ist ein Finalspiel. Also wer da nicht motiviert ist, der wäre, glaube ich, falsch. Und natürlich zusätzlich jetzt auch aufgrund der deutlichen Niederlage auch zu Hause nochmal die Prozente mehr motiviert. Aber es ist immer ein tolles Erlebnis in Köln. Also das Stadion ist ja so gut wie voll immer und da ist immer eine super Stimmung. Und ja, man kann mit einem einzigen Spiel einen Titel holen. Und das ist das volle Ziel. Darauf arbeiten wir und fiebern wir natürlich jetzt auch hin, Tag für Tag. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns da dann auch für die Arbeit belohnen können.
Ja, das hoffen wir auch. Danach geht es dann gleich nochmal weiter. Da kommt der Punkt, den ich eigentlich noch besprechen wollte, aber wir sind mit der Zeit schon ein bisschen dran. Es geht um Olympia und dein Französisch ist da nochmal gefordert, denn es besteht die gute Möglichkeit, du gehörst fest zum Team Olympia in diesem Jahr in Paris und Horst Rubisch hat es ausgelobt, wir wollen nach Paris, denn auch nur das Endspiel findet in Paris statt, wie ich jetzt gehört habe. Aber auch da Olympia und dann schließt sich ja für dich eigentlich wirklich noch ein Kreis. Du hast damals 2016 in Brasilien dann sozusagen reinschnuppern können, warst da dabei, hast das miterlebt aus nächster Nähe, aber eben nicht auf dem Platz und bist jetzt fest im Team und hast die Möglichkeit, dann nochmal das Ganze mitzunehmen und dann auch als Spielerin. Dein Ausblick dahin, wie ist deine Hoffnung und wie sieht das für dich aus? Wie fühlt sich das an?
Also im Hinterkopf definitiv und die Vorfreude ist auch schon riesig, aber es ist natürlich immer so, dass man dann auch im Verein und natürlich auch mit der Nationalmannschaft vorher immer noch Aufgaben hat, deswegen versuche ich immer nicht ganz schon so weit zu denken, sondern wirklich so, ja, von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel, auch wenn es sich wie eine Floskel anhört, aber ja, sich erst auf diese Aufgaben zu konzentrieren, da auch versuchen natürlich weiterhin Leistung zu zeigen und dann kommt das Ziel Olympia natürlich immer näher und ja, hoffe, dass es dann auch erfolgreich sein wird.
Das hoffen wir auch. Und auch wenn ich jetzt noch Themen hätte und wir auch noch über die Musik hätten sprechen wollen, die 5 Songs haben wir mitgenommen, die kommen in die Liste, die könnt ihr euch anhören. Da ist ein bisschen was dabei von allem. Da ist ein bisschen Belgien mit dabei, da ist viel Party mit dabei und da ist auch ein bisschen Emotion und was Ruhiges mit dabei. Also guckt gerne vorbei in der Playlist hinter der Rückennummer auf Spotify. Und für die anstehenden sportlichen Sachen wünsche ich dir und der Mannschaft natürlich alles Gute, ganz besonders für die letzten Punktspiele in der Liga, für das Pokalfinale und dann natürlich auch für die Nationalmannschaft bei Olympia. Und für alles Weitere dir natürlich ganz, ganz viel Gesundheit, dass du weiterhin so gute Momente kreierst und vielleicht uns und dem VfL Wolfsburg mit all deiner Erfahrung dann auch nach dieser Zeit dann noch zur Verfügung stehst. Vielen, vielen Dank an dich fürs Hiersein und wenn du noch irgendetwas sagen möchtest, dann tu das gerne jetzt.
Ja, nein, also auch vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Und dann liebe Grüße an die Mannschaft und
ja,
bis bald.
Danke. Mach ich. Tschüss. Danke. Ciao.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
VfL gegen VfL heißt es am Wochenende. Die Wolfsburger bekommen die Bochumer zum Gast. Und ich möchte drüber sprechen mit Martin Feie. Der ist Sehbehindertenreporter seit 2005, überträgt für den BVB, aber auch halt für Bochum, unseren Gegner, die Spiele dort, ja, online und kommentiert diese gut und sehr, sehr gut. Gestern Abend hatte er ein fantastisches Spiel zu kommentieren. Und ja, wir schauen jetzt mal, ob es am Wochenende genauso wird. Hallo Martin.
Ich grüße dich, Dennis.
Ja, wie sind denn, ich steige gleich mal voll ein, nach dem fantastischen Spiel vom BVB gestern, wie ist denn deine Hoffnung, dass es am Wochenende genauso wird?
Genauso wird es nicht, allein die Konstellation ist ja schon eine andere. Im Vorgespräch hatten wir schon gesagt, es wird jetzt ein bisschen deprimierender, weil sowohl der VfL aus Wolfsburg als auch der VfL aus Bochum ja ganz andere Aufgaben zu erledigen haben, nämlich die Klasse zu halten. Von daher erwarte ich schon ein extrem spannendes Spiel, nicht minder emotional, weil es geht da ja auch um wirklich was, nämlich um den Klassenerhalt, während der BVB ja gestern quasi in Anführungszeichen was gewinnen konnte, nämlich den Einzug ins Halbfinale, der ja dann auch glücklicherweise gelungen ist, geht es für die anderen beiden natürlich erstmal darum, den GAU zu verhindern. Und da treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander, die beide eigentlich ganz dringend mal wieder einen Dreier brauchen.
Ja, das ist korrekt. Beides auch Vereine, die ihren Trainer gerade getauscht haben. Marco Butcher, oh Gott, mir fällt der Vorname gerade nicht ein.
Heiko
Butcher. Heiko, naja, ich war aber dicht dran mit dem O am Ende. Ist neu bei Bochum und nach dem, was ich so vom letzten Spiel bei euch mitgekriegt habe, ist das ja tatsächlich eine sehr, sehr positive Erscheinung gewesen. Also das Spiel war weit, weit besser als das Ergebnis und macht Hoffnung in Bochum für mehr, denke ich mal, oder?
Wenngleich man sagen muss, dieser Punkt ist unterm Strich vielleicht zu wenig, vielleicht reicht er aber auch, denn der VfL holt ja die meisten seiner Punkte, nämlich 19, beziehungsweise jetzt sind es, glaube ich, sogar 20 von den 27 Punkten zu Hause. Das heißt, auswärts hat der VfL erst 7 Punkte, noch reichlich Luft nach oben. Für euch vielleicht eine freudige Nachricht für die Wolfsburger. Der VfL muss endlich auch auswärts das Punkten anfangen. Und dadurch, dass der Heiko Butcher jetzt neu an der Seitenlinie steht, gibt es vielleicht da diesen Rückenwind, weil man jetzt im Prinzip die bisherige Saison so ein bisschen wegschieben kann und sagen, komm, ab jetzt geht es nochmal wieder bei Null los in der Auswärtstabelle. Und beim Tabellennachbarn aus Wolfsburg will der BVB, Entschuldigung, der VfL natürlich alles dran setzen, um da endlich auch mal wieder einen Auswärtssieg zu landen. Das ist in dieser Saison ja erst ein einziges Mal gelungen.
Ja, ich glaube, das ist sowieso, es ist eine heimschwache gegen eine auswärtsschwache Mannschaft. Das ist, also es spricht alles für ein richtiges Kampfspiel am Wochenende. Ich freue mich da auch ein bisschen drauf. Ich kann erzählen, dass ich, diese Saison habe ich es nicht geschafft. Letzte Saison war ich in Bochum. Gut, da war das Spiel jetzt auch ein ganz anderes, als es jetzt ist. Aber mir hat das da an der Kastropper sehr, sehr gut gefallen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir alle drin bleiben. Wie geht denn Heiko Butcher das taktisch an? Hat er da groß was verändert oder hat er praktisch auf dieselben Säulen gesetzt und daraus praktisch was Neues generiert?
Er hat tatsächlich personell wenig verändert. Er hat jetzt im letzten Heimspiel nur eine Position getauscht, hat mit Asano für Bruschinski nur einen Wechsel vorgenommen. Der hat sich dann ja auch ausgezahlt. Asano war ja quasi die offensive Lebensversicherung des VfL in dem Spiel. Insgesamt hat er sehr viel Wert darauf gelegt, dass es eine klare Grundordnung gibt, dass jeder genau weiß, welche Aufgaben er zu erfüllen hat und dass sich jeder in seiner Position auch wohlfühlt. Er hat gesagt, er konnte mit der Arbeit, die Thomas Letsch geleistet hat, er konnte da auf eine sehr gute Basis aufbauen und hat gar nicht viel verändert, wollte auch gar nicht im Einzelnen darauf eingehen, was er jetzt verändern will, aber hat gesagt, das sind eigentlich nur Nuancen und am Ende ist es ja auch viel Kopfsache. Du musst natürlich auch irgendwie da den Glauben wecken, den der VfL Bochum ja tatsächlich nach diesem furiosen 3:2 gegen den FC Bayern ja unterwegs verloren hat. Danach konnte kein einziges Spiel mehr gewonnen werden, auch gegen die letzten drei in der Tabelle Darmstadt, Köln und Mainz gab es nur einen einzigen Punkt. Und das ist natürlich dann viel zu wenig und hat am Ende auch dazu geführt, dass Thomas Letsch entlassen worden war, obwohl der VfL Bochum in dieser Saison meistens ordentliche Spiele macht, aber am Ende zu viele Gegentore und zu wenig aus den eigenen Chancen gemacht hat. Da muss er dann tatsächlich ansetzen, dass der VfL wieder stabil wird und vorne seine Möglichkeiten dann auch nutzt. Denn 34 Tore nach 29 Spieltagen und 59 Gegentore, das ist natürlich in beiden Richtungen deutlich zu wenig beziehungsweise zu viel.
Ja, es ist ganz lustig, wenn man das so hört. Man muss nur ein paar Namen austauschen, das VfL bleibt sogar gleich, aber vieles von dem, was da passiert ist, ist bei uns mit Ralf Hasenhüttl halt auch notwendig gewesen. So, man will gar nicht so viel ändern, man will nur einen klaren Plan haben. Die Spieler sollen wissen, was sie zu tun haben und ja, weniger Gegentore, mehr Tore schießen, ist jetzt, ich sag mal, keine ganz ungewöhnliche Taktik für ein Fußballspiel. Aber ja, ich kenne das alles. Also das läuft bei uns ganz ähnlich. Und ja, ein Grund mehr, warum das Spiel am Wochenende echt spannend werden könnte. Wir haben jetzt mit dem neuen Trainer in 3 Spielen 2 verloren. Einmal war man eine Halbzeit relativ chancengleich. Gegen Gladbach war man sogar besser, in der zweiten Halbzeit dagegen wesentlich schlechter. Gegen Leipzig hatte man wenig zu sagen und gegen Bremen hat man es ganz gut gemacht. Also die Tendenz ist so absteigend. Mal gucken, ob das so bleibt. Und absteigend möchte ich eigentlich gar nicht so sagen. In dem Zusammenhang fällt mir auf. Genau. Nein, aber ich freue mich drauf. Gibt es bei Bochum personell irgendwelche Änderungen, die gemacht werden müssen? Verletzungen, Sperren, irgendwas, was erwähnenswert wäre oder nur das Übliche?
Also eine Sperre ist mir jetzt tatsächlich erstmal so nicht geläufig. Verletzungsbedingt gab es jetzt eigentlich nach dem letzten Heimspiel auch nichts Erwähnenswertes. Das wird die Trainingswoche dann zeigen. Im Moment kann der VfL weitestgehend aus dem Vollen schöpfen. Die Gelbsperren, das sind tatsächlich beim VfL Bochum, die kassieren ja die meisten gelben Karten in der Liga. Die könnten im weiteren Verlauf der Saison möglicherweise noch so das Zünglein an der Waage spielen, aber insgesamt wird dieses Spiel der beiden VfL-Mannschaften natürlich ganz, ganz wichtig sein, weil die halt in der Tabelle direkt nebeneinander sind. Der VfL könnte mit einem Auswärtssieg am VfL Wolfsburg vorbeiziehen, die ja sicherlich ganz andere Ansprüche hatten als den Kampf um den Klassenerhalt. Der VfL, bei dem ist das quasi in der Vereinssatzung verankert, die spielen meistens immer um den Klassenerhalt. Also die kennen diese Situation, während der VfL aus Wolfsburg sich in dieser Tabellenregion sicherlich nicht sieht. Und vielleicht ist das ein klitzekleiner Vorteil für den VfL aus Bochum.
Ja, ich denke, darauf kann man in Bochum wirklich setzen. Der Unterschied, etwas gewinnen zu können, gegen nur etwas verlieren zu können. Also der VfL aus Wolfsburg, ganz ehrlich, in dieser Saison können wir eigentlich gar nichts mehr gewinnen. Das Einzige, was halt noch wichtig ist, ist irgendwie den Klassenerhalt hinbiegen. Ja, und dann Erfahrung für die nächste Saison sammeln. Und das ist halt nicht so allzu rosig, wenn man sich den Start der Saison und auch anguckt, wie eigentlich die Aussichten auf die Saison waren. Und in Bochum, wie du sagst, da spielt man genau da, wo man es erwartet hat. Kann jetzt mit einem Sieg, könnte man einen Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt machen, glaube ich, weil das da unten alles so wahnsinnig eng ist. Und ja, schauen wir mal, wie das ausgeht. Das ist bei diesem Duell, habe ich schon gesagt, bleibe ich dabei. Würde ich mich freuen, wenn einfach beide drin bleiben und das irgendwen anders erwischt. Und von daher drücke ich uns einfach mal allen die Daumen, dass in diesem Spiel vielleicht der VfL aus Wolfsburg gewinnt und Bochum dann einfach den Rest der Saison gewinnt. Und dann haben wir doch alle was davon, oder?
Ja, ich weiß noch nicht. Also ich setze ganz, ganz viele große Stücke auf das Spiel in Wolfsburg aus Bochumer Sicht. Wie gesagt, erstmals ein Auswärtssieg nach langer Zeit würde dem VfL Bochum wieder ganz gut tun, weil die weiteren Aufgaben, die haben es durchaus auch in sich. Also insgesamt noch 3-mal auswärts, 2-mal zu Hause und unter den Zuhause-Gegnern unter anderem der neue, herzlichen Glückwunsch dazu, deutsche Meister Bayer Leverkusen, die sie sicherlich auch zum Ziel gesetzt haben, ungeschlagen durch die Saison zu marschieren. Also viel Zeit oder was zu verschenken hat der VfL nicht. Deswegen unterschreibe ich deine Aussage in der Hinsicht nicht so gerne, aber ich drücke euch natürlich trotzdem die Daumen. Machen wir es doch so, ihr holt die Punkte nach dem nächsten Spiel.
Okay, ich sehe, das ist das erste Mal, dass wir nicht auf einen Punkt kommen, aber das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Das ist vielleicht auch ein Stück Fußball und auch bei dir habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass, also mir ist das gerade so bewusst geworden, ich habe irgendwann so Mitte der Rückrunde, dachte ich irgendwann, es ist gerade Mitte der Rückrunde, fällt mir auf, aber so Anfang, Mitte der Rückrunde hatte ich so das Gefühl, so boah, diese Saison zieht sich aber auch, weil halt irgendwie nichts passiert ist und es war so mau und jetzt habe ich also für die Sendung hier einfach mal auf den Kalender geguckt, was denn da noch so an Spielen kommt und habe festgestellt, verdammt, das sind ganz schön wenig Spiele, wir sollten vielleicht mal Punkte holen. Ja. Fußball halt. Wie man es macht, ja, genau. Macht man es verkehrt.
Aber gut. Punkte sind noch vergeben, aber ich mag diese Zeit, April, Mai, jetzt fallen die Entscheidungen, es kracht überall, auch in der Champions League waren es überragende Viertelfinalspiele, bis hierhin kommen ja noch 2. In der Bundesliga, du sagst es, die wirkte ein bisschen langweilig, aber trotzdem geht es da jetzt gerade auch da unten im Tabellenkeller und das ist ja dann fast noch das Emotionalste irgendwie, weil da am meisten dranhängt. Da sind auf einmal wieder ganz viele Vereine in der Verlosung, auch Werder Bremen, die ihr ja besiegen konntet im ersten Spiel von Ralf Hasenhüttl. Die sind noch lange nicht durch. Die fühlten sich ja eigentlich schon sicher, hatten schon Richtung Europa geschaut. Seitdem haben sie nichts mehr gewonnen. Und es ist einfach richtig, richtig spannend für die letzten 5 Spieltage.
Ja, und dazu, was mir dann halt auch immer in dieser Zeit gefällt, ist, das Wetter macht dann halt auch Spaß. Es macht halt wahnsinnig Spaß, in ein Fußballstadion jetzt zu gehen. Und wenn die Ergebnisse dann noch stimmen, dann sind doch alle zufrieden. Deswegen hoffen wir einfach mal drauf, dass das klappt für uns beide und alle unsere Fans. Und nein, nicht unsere Fans, sondern die Fans unserer Vereine. Das trifft es, glaube ich, besser. Und ja, ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Kurzinterview, diese Aussicht auf das Wochenende. Wie gesagt, ich wünsche euch nur das Beste ab nächsten Sonntag. Und hoffe, dass wir das ganz bald wiederholen können, weil das hat echt Spaß gemacht.
Sehr gerne, Dennis. Mir auch. Ganz, ganz liebe Grüße. Und für den Klassenverbleib drücke ich euch die Daumen ab Sonntag.
Danke, danke. Das ist nur fair. Und dank dir auch, dass du meine technischen Unzulänglichkeiten so mitgetragen hast.
Alles gut. Sehr gerne.
Gut, danke. Bis dann.
Gerne. Mach's gut. Ciao, Dennis.
Ciao.
Wölferadio. Im Blickpunkt.
Ja, und dann gehen wir doch noch mal ein bisschen mehr aus der Wolfsburger Sicht auf das Spiel vom Wochenende ein. Das letzte Spiel gegen den VfL Bochum war logischerweise das aus der Hinrunde. Das war jetzt kein Erfolgserlebnis im engeren Sinne. Es war der erste Heimsieg, den der VfL Bochum diese Saison feiern konnte. Ein 3:1 gegen den VfL. Es war das Spiel, nachdem sie mit ihrem Trainer verlängert hatten, der, wie wir jetzt gerade gelernt haben, schon wieder Geschichte ist. Also es gibt auch andere Vereine, die einen relativ großen Durchsatz an Trainer haben. Es ist ein echtes Kellerduell, anders kann man das nicht sagen. Der Rückrunden 17. spielt gegen den 16., der Heim 15. gegen den Auswärts 18. Es sind so viele wirklich, wirklich schlechte Statistiken, die da aufeinandertreffen. Das ist ausbaufähig. Ich denke, ausbaufähig ist ein schönes Wort dafür. Auf der Kaderseite beim VfL fällt Jens aus. Der hat sich, wie vorhin, das habe ich noch gar nicht gesagt. Dann sage ich es jetzt. Er hat sich eine gelbe Karte gegen RB Leipzig geholt, fehlt damit, kann 1:1 von Maxence Lacroix ersetzt werden. Der ist nach seiner Rotsperre wieder da. Ansonsten sicher fehlen wird nur Felix Metscher. Bei Kuhn Castells muss man gucken, der ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Da wird wahrscheinlich bis zum letzten Moment gepokert, ob er wiederkommt oder nicht wiederkommt. Ich glaube, das wäre ein gutes Zeichen. Es ist nicht so, dass Pavao uns irgendwie Punkte gekostet hat, aber die Ausstrahlung, die er in Kuhn-Castells hat, die hat er einfach nicht im Tor. Und deswegen wäre das ganz, ganz wichtig. Ich würde mir das wünschen. Und Pavao bleibt ja noch ein bisschen. Der bekommt seine Spiele auch noch, das ist gut. Ansonsten kann man nicht viel mehr sagen, außer, dass das ein Abstiegskampfspiel wird. Es wird ganz, ganz wichtig sein, dieses Spiel zu gewinnen. Die ganz, ganz wichtigen Punkte zu holen, weil man damit halt, es ist ein 6-Punkte-Spiel, ich hasse es, das zu sagen, aber es ist so und deswegen kann ich auch nochmal aufrufen, kommt alle. Es ist Abstiegskampf, es geht nicht um alles, aber wir brauchen ein möglichst volles Stadion. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die das hier hören, wahrscheinlich eh da sein werden. Ich werde in der Nordkurve sein und wer mich sieht, kann mir gern Hallo sagen. Vielleicht motiviert das irgendwen dazu. Das ist Quatsch. Streicht das. Ihr dürft mir Hallo sagen, aber dafür kommt keiner. Kommt für den VfL, kommt für den Klassenerhalt. Das ist wichtig. Das brauchen wir. Das braucht die Mannschaft. Jetzt gerade in der Phase nach Schäfer müssen wir irgendwie noch mehr zusammenrücken. Diese Wagenburg-Mentalität, von der alle immer sprechen. Es ist an der Zeit, dass wir das mal auspacken. Und wenn man sich jetzt das Restprogramm anguckt, ich habe mir das mal rausgesucht, also der VfL hat jetzt das Spiel gegen Bochum, spielt dann in Freiburg, ein Heimspiel gegen Darmstadt, in München und ein Heimspiel gegen Mainz. Das sind 3 direkte Abstiegskonkurrenten in Heimspielen. Da muss die Bude voll sein. Es kann nicht sein, dass das hier in irgendeiner Form ein Auswärtsspiel wird. Nein, da muss die Volkswagen Arena grün-weiß und stabil sein. Und dann klappt das auch. Ich habe mir bei der Gelegenheit auch nochmal die Gegner vom Gegner sozusagen rausgesucht. Der VfL Bochum hat noch ein Heimspiel gegen Hoffenheim, spielt noch bei Union, bekommt noch Bayern 04 Leverkusen als Gast und am letzten Spieltag müssen die nach Bremen zu Werder Bremen, was halt auch, wenn es krass läuft, bedeutet, dass da 2 direkte Abstiegsduelle am gleichen Tag stattfinden werden, am letzten Spieltag. Hoffen wir, dass es nicht so ist, hoffen wir, dass am besten keiner absteigt. So wird es nicht werden, aber ich hoffe, dass der VfL sich retten kann und am besten frühzeitig den Deckel drauf macht. ich nehme jetzt gerade am Donnerstagabend auf. Ich gucke gerade mal. Bayern München hat soeben das 1:0 gegen Arsenal London geschossen. Gegen Arsenal, nicht Arsenal London. Und das wäre nur gut für uns, weil die dann noch was zu gewinnen haben. Und dann kann die Liga wirklich vollkommen egal sein. Von daher drücken wir den Bayern völlig uneigennützig die Daumen.
Wölfe Radio. Wölfe aktuell.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal auf die Dinge, die rund um den VfL passiert sind, die in den anderen Rubriken nicht vorgekommen sind. Und beginnen gleich mit einer traurigen Nachricht. Der Trainer unserer ersten Pokalfinalelf aus dem Jahre 95, Eckhard Krautzun, ist heute im Alter von 82 Jahren verstorben. Der VfL und die ganze VfL-Familie drückt sein ausdrückliches Mitleid mit den Hinterbliebenen aus. Und nicht ganz so traurig, aber auch ein kleines bisschen. Einer unserer Meisterspieler, ich glaube, ist tatsächlich der letzte, der auch noch aktiv Fußball spielt. Makoto Hasebe hat heute bekannt gegeben, zum Ende der Saison bei Eintracht Frankfurt seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Und darüber hinaus kann ich jetzt nur noch darauf hinweisen, dass am Samstag, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft oder ihr im Stadion einen zusätzlichen Kommentatoren-Sound haben wollt, ihr das natürlich wieder über Wölfe Radio Arena live machen könnt. Die Kanäle kennt ihr über die Homepage vom Wölfe Radio, vom VfL Wolfsburg. Oder wenn ihr im Stadion seid mit der Radio-App, könnt ihr mithören, was kommentiert wird von Tim und Holger. Also könnt ihr euch da eure Fachkompetenz live vor Ort mithören oder halt, wenn ihr unterwegs seid, da mitkriegen. Und damit sind wir auch am Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Und was ich in der letzten Sendung, in meiner ersten, vergessen habe, kann ich in meiner zweiten natürlich nicht nochmal vergessen. Deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, bleibt geschmeidig und nur der VfL.
Immer nur der Fall.